Du bist jetzt,
jetzt bist du live auf Instagram, liebe Petra. Herzlich willkommen, guten Abend. Heute machen wir eine Hormonsprechstunde. Das ist Frau Dr. Petra Eigenstedt. Ich bin heute hier in ihrem Medikum und ich bin schon seit heute Nachmittag um 5 Uhr hier. Wir haben die ganze Zeit komplett versabbelt und gemacht und getan und versucht, auf ihr Mac da noch Loom zu installieren. Und jetzt habe ich gesagt, komm Peter, wir sprechen noch ein paar Fälle und wir gehen auch noch mal rein hier zu meinen Fans. Du siehst, die kommen jetzt hier alle rein, die wollen alle sehen, was du sagst und hören, was du sagst.
Finde ich super.
Ja, ich finde es auch echt gut, dass du die Zeit dafür nimmst. Das ist für mich auch eine ganz große Ehre, als Nicht-Arzt mit einer Ärztin so lange sprechen zu dürfen. Und wir haben über Frauen gesprochen und wie Frauen behandelt werden oder auch nicht behandelt werden. Und wir haben es halt, wenn man so liest, bei mir auch bei den Kunden, die sagen, ja, der Arzt, der nimmt mich gar nicht ernst und der will diese ganzen Werte nicht machen. Das ist so das ganz große Problem eigentlich zwischen Ärzten und Klienten oder Patienten. Hast du da irgendeinen Tipp, muss man sich dann einen anderen Arzt suchen? Oder ich habe da nie Probleme mit gehabt. Wenn ich beim Arzt war, die haben immer so gemerkt, oh, der ist ganz belesen und so, dann sag mal, was du willst und dann kriegst du das auch. Meistens auf jeden Fall. Was soll jemand machen, der sagt, ey, die nehme ich hier nicht ernst? So, was hast du da so einen Tipp?
Also ich glaube, erstmal muss man sich wirklich immer wieder klar machen, wie wichtig auch Hormone sind und wie häufig die sogenannte unspezifische Symptome machen. Also das heißt Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Haarausfall und so einfache Veränderungen, die eben sehr, sehr, sehr häufig auftreten und wo sehr viele zum Hausarzt gehen und der Hausarzt dann zum Teil eben doch, meine ich aus meiner Sicht schon häufiger, eine kleine internistische Blutprobe macht oder Blutanalyse macht, Laboranalyse macht, aber ohne, dass er dann halt in der Regel die Hormone mitbestimmt. Und das finden wir oder ist häufig ein Problem aus unserer Wahrnehmung, weil man geht mit Erschöpfung, mit Müdigkeit, mit Abgeschlagenheit zum Hausarzt und dem Hausarzt gar nichts Negatives gemeint. Und der sieht dann zum Beispiel, internistisch ist alles unauffällig soweit und empfiehlt dann häufig allgemeine Maßnahmen, wie zum Beispiel Stressreduktion und so weiter, Ruhe und so weiter. Und das ist häufig aus meiner Sicht, so nehme ich das als Endokrinologin, als Hormonspezialistin wahr, für viele frustrierend, weil sie nicht genau wissen, wie gehe ich denn jetzt eigentlich weiter und irgendwas stimmt doch nicht mit mir, das merke ich doch, es ist doch anders als früher. Und das ist ja tatsächlich bei vielen Frauen oder bei sehr, sehr vielen Frauen so, dass sie teilweise schon Ende 30, Anfang 40, weit lange bevor die zum Beispiel in die Wechseljahre kommen, schon ihre Hormonkonstellation, ihre weibliche verändern. Und es ist, glaube ich, erstmal wichtig, vielleicht um erstmal die Frage auch nicht ganz perfekt zu beantworten, immer dran denken oder dran denken, dass auch die Hormone eben sich verändern im Laufe des Lebens und auch gar nicht um den krankhaft verändert sein müssen, sondern einfach im Laufe des Lebens abfallen und sich verändern und dass man dran denken soll, dass es eben auch eine hormonelle Veränderung sein kann und dass sie in der Regel mehr in Untersuchungen normalerweise nicht erfasst wird. Und dann müssen wir vielleicht jetzt auf den nächsten Punkt eingehen, wie können wir das machen, dass man die Hormone bestimmt bekommt.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, du sagst, die Hormone verändern sich. Wäre es nicht ein erster guter Tipp zu sagen, wenn eine Frau 25 ist und die steht voll im Saft und mir geht's voll super gut und man würde dann mal ein Hormonprofil machen, wenn es gut ist, wird das was bringen, wenn sie 40 ist, was man dann vergleicht, wie sieht's jetzt aus? Könnte man dann gut nachjustieren, theoretisch? Oder
also
macht das jetzt keinen Sinn?
Es wird mir tatsächlich ganz häufig diese Frage gestellt, so nach Motto, dann hat man einen guten Ausgangswert und dann kann man das vergleichen. Das ist tatsächlich nicht unbedingt zwingend notwendig, weil wir eigentlich relativ genaue Ideen haben oder Zielwerte, nicht nur Ideen, wo man eigentlich idealerweise stehen sollte. Das ist ja auch total abhängig von der Zyklusphase, aber auch unabhängig davon jetzt, auch wenn man zur gleichen Zyklusphase im optimalen Stadium und später abnehmen würde, also späterem Lebensalter abnehmen würde, hat man relativ genaue Definitionen, wo zum Beispiel auch das Verhältnis Östrogen, Progesteron zueinander stehen sollte. Also das heißt, man braucht eigentlich nicht zwingend diesen optimalen Ausgangswert. Was man aber zwingend braucht oder was extrem hilfreich und sinnvoll wäre, eben wirklich dran zu denken und dann eben schon auch, wenn man schon einen normalen Zyklus und so weiter hat, zum Beispiel trotzdem dran zu denken und die Hormonwerte bestimmen zu lassen. Und dann ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt, nämlich in der zweiten Zyklusphase, immer ungefähr, wir sagen immer erster Tag der Blutung, gilt als erster Zyklustag und dann nach ersten 3 Wochen, um den 20., 21. Zyklustag herum. Weil ich zum Beispiel in den ersten paar Tagen während meiner Blutung die Blutwerte abnehme, die Hormone bestimme, die weiblichen, sind die natürlicherweise niedrig. Das heißt, es ist eigentlich viel entscheidender, wann nehme ich das ab, als zum Beispiel jetzt einen guten Ausgangsstatus vor 15 oder 20 Jahren zu haben. Da sehe ich jetzt nicht so den großen Vorteil, weil wir wirklich sehr, sehr genau über viele, viele Jahre relativ genaue Zielwerte haben oder Ideen haben, wo der optimale Wert liegen sollte. Natürlich gibt es da eine Range, aber das ist schon gut nachvollziehbar dann. Wichtiger ist mehr zu achten auf die Zyklusphase und wir sind tatsächlich, wenn ich das auch noch anmerken darf, da gibt es eine große Kontroverse drüber, ob man eher im Speichel messen sollte oder im Blut. Ne, insbesondere die weiblichen Hormone, beim Cortisol sind wir uns alle einig, die klassischen Mediziner, die ganzheitlichen Mediziner, genau, haben wir uns eben auch unterhalten drüber, über das Cortisol-Tagesprofil, dass es viel sinnvoller ist, das zum Beispiel ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel zu machen und möglichst wie in so einem Wattebausch, nicht unbedingt in dem Spuckröhrchen, finden wir in dem Wattebausch deutlich einfacher, besser handelbar und auch gut auswertbar, ne, mit so einem Wattebausch und dann zu unterschiedlichen Tageszeiten 8, 12, 16, 20 und gegebenenfalls noch einen Spätwert zu machen. Das ist eine total sinnvolle und komplett anerkannte von allen Bereichen seit vielen Jahren und kann sagen Jahrzehnten. Wenn ich jetzt aber über die weiblichen Hormone spreche, gibt es ja auch verschiedene Anbieter, die das im Speichel messen. Und da sind wir so ein bisschen kritisch und nicht, weil wir irgendeine bestimmte Meinung einnehmen wollen, sondern weil wir einfach so viele Jahre, Jahrzehnte die weiblichen Hormone im Blut messen und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in der Pubertät, bei Beginn der Pubertät, zum Zeitpunkt der Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der Menopause oder natürlich auch prämenopausal davor und eigentlich oder bei Menschen, die gar keine Hypophysenfunktion mehr, also die keine Funktion mehr der Schaltstelle im Gehirn haben. Das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr gute Vorstellungen, wo ungefähr die Werte liegen sollten. Und das funktioniert verlässlich gut. Wenn ich noch ein Wort dazu sagen darf, wenn man einen Ausgangswert einmal erheben will, wenn ich zum Beispiel als Frau kaum noch Hormone, weibliche Hormone produziere, dann kann ich einmal orientieren, von mir aus einen Speichelwert zu Hause machen. Was aber ganz problematisch ist, ist, wenn ich eine Hormontherapie, wenn ich mir Hormone zuführe, niedrig dosiert, und ich messe sie dann erneut im Speichel, als Argumentation wird ja häufig gebracht, dass man dann das freie Hormon misst und das irgendwie aussagekräftiger wäre, dann sind diese Werte aus unserer Erfahrung heraus nicht verwertbar. Die sind so massiv ansteigend, wenn ich was zuführe, weil die so sensitiv, so empfindlich sind, dass sie nicht verwertbar sind und viele völlig irritiert sind, denken, sie haben sich total überdosiert, alles absetzen, und das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv.
Ja, wir haben bloß ein bisschen das Problem, dass viele Ärzte das halt nicht machen wollen überhaupt. Und ich habe jetzt ganz viele junge Frauen, die haben irgendwelche Probleme, denen geht schlecht, die haben Schmerzen bei der Menstruation, die haben Gewichtszunahme, die haben Pickelchen, die haben Haarausfall, alles. Und der Arzt sagt, du bist viel zu jung für Hormone, das kann es nicht sein, stell dich mal nicht so an, schlaf mal ein bisschen mehr, wasch dich mal ein bisschen besser oder irgendwie sowas. Kommt doch häufig bei raus und dann bleibt das eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich selber so einen Speicheltest zu kaufen und dann mal zu gucken. Und was mich jetzt interessieren würde, wenn jetzt Blut oder Speichel, aber wenn du jetzt am 21. Tag misst und du hast Östrogen und Progesteron, hast du dann bei den Blutwerten auch das Verhältnis 1 zu 100?
Ja, ungefähr, kann man so grob so sagen.
Das ist also gleich.
Ja, wobei, warte mal, 1 zu 100, ich muss jetzt mal kurz ausrechnen. Nee, eigentlich haben wir eher 1 zu 10. So, idealerweise sollte es 1 zu 10 sein. Also wenn zum Beispiel der Östradiolspiegel bei 100 liegt, sollte das Progesteron bei 10 sein, ungefähr.
Ja, noch so. Progesteron in der zweiten Hälfte muss nee, Östrogen also niedriger sein und Progesteron höher.
Ja, nee, bei unseren Normwerten liegen jetzt die Östrogenspiegel zwischen 50 und ja, sag ich mal 300, Einheiten. Genau, also unsere Einheiten. Und dadurch, dann liegt es immer ein Zehntel dazu, das Progesteron. Okay. Ich glaube, das kommt wirklich auf die Einheiten an, ob man jetzt in Pikogramm oder in Mikrogramm liegt. Aber es ist immer wichtig, dass man natürlich bei seinen Einheiten das Verhältnis zueinander sieht. Und zwar nicht nur die absolute Zahl beider Werte, sondern das Verhältnis. Ich finde es orientieren als Speichelwert, wenn ich nichts einnehme, auch okay, das zu Hause zu machen. Mir ist nur wichtig zu sagen, wenn ich dann Progesteron zum Beispiel zuführe, dann sind die Werte nicht wirklich verwertbar und irritiert die massiv die Menschen. Und das führt meistens dazu, dass sie dann alles absetzen. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Ja, es ist sicherlich nicht einfach, aber wenn ich eine nette, und es ist, wir versuchen ja sehr, sehr viel mehr Aufklärung zu machen. Und ich glaube, dass wir wirklich in einer Zeit sind, wo es viel, viel mehr Awareness, Aufmerksamkeit wirklich für dieses Thema gibt. Und wir versuchen, die Gynäkologen zunehmend zu schulen und auch Allgemeinmediziner, dass sie wirklich Hormone mitmessen. Und wenn sie es als Igelleistung mit anbieten, ja, das dass man, so. Ne, dass aber zum Beispiel die Gynäkologen und das muss ich sagen, finde ich nicht so ganz nachvollziehbar, wenn jemand auch 20 oder Mitte 20 oder was auch immer und der hat Zyklusstörungen, der hat Beschwerden in der zweiten Zyklushälfte, dann finde ich es völlig adäquat und richtig und wichtig und ich glaube, darum sollten wir kämpfen, auch für die Zukunft, dass man das wirklich breiter messen kann.
Haben wir vorhin schon gehabt, also wenn man mit 80-jährigen Frauen spricht, die sagen dann, ach, Wechseljahre, da musst du durch, das ist einfach so, aber heute gibt es nun mal die Technik bzw. die bioidentischen Hormone und da macht schon Sinn, sie auch zu nutzen. Das ist nun mal der Fortschritt, den man nutzen kann. Es sind nicht mehr diese Hormone aus dem Pferdepipi da, wo Stuten da schwanger gemacht worden sind und dann wurde das abgesaugt und so. Das ist bestimmt nicht richtig gewesen und das sollte man auch nicht tun. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz gucken. Wir haben verschiedene Fragen gehabt. Mhm. Ein Mann wollte was wissen, wie kann man Testosteron erhöhen? Das war jetzt was Männliches. Und wir haben jetzt eben schon, sind wir bei den gebärfähigen Frauen noch gewesen. Vielleicht können wir auch noch ganz kurz zu Wechseljahren kommen. Aber das meiste, was ja eigentlich so die Frauen interessiert, ist Gewichtsabnahme. Das ist ja immer, oder wie ist es bei dir in der Praxis?
Absolut, ja. Das ist ein ganz häufiges Thema.
Gewichtsabnahme, wegen Hormone oder was auch immer. Pass auf, dann lass uns ein bisschen was durchgehen.
Lass uns noch mal kurz auf diesen, was du eben so wichtig gesagt hast, ist mir wirklich auch ganz, ganz wichtig, das hast du ganz toll eben schon beschrieben, dass weibliche Hormone gelten ja immer noch bis heute teilweise mit Mythen, mit das ist negativ, dann nimmt man Gewicht zu, das ist schlecht und macht Nebenwirkungen, macht Brustkrebs. Ne? Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man heute wirklich sich immer wieder klar macht oder überall diese Botschaft betonen, dass es riesige Unterschiede gibt. Und die alten, synthetisch hochdosierten, veränderten Hormone, wie sie zum Teil auch heute ja noch in der Pille vorhanden sind, oder teilweise ja auch noch die Gestagene, also die veränderte Struktur, verabreicht wird, die sind mit entsprechenden Nebenwirkungen einhergehen. Teilweise auch mit Gewichtszunahme und so weiter. Aber eine Pille ist nicht vergleichbar, eine synthetisch hochdosierte, veränderte Form, zu den körpereigenen molekular- oder bioidentischen Hormonen, wie wir sie bezeichnen. Und da die Hormonwerte entsprechend anzuheben, auszugleichen, in der zweiten Zyklushälfte, zum Beispiel beim prämenstruellen Syndrom mit Progesteron oder Vorformen wie Acnus castus etc., Mönchspfeffer, das ist total sinnvoll und ist wirklich unterstützt und hat zahlreiche wichtige Funktionen, immunologisch, auf das gesamte Körperbefinden, prämenstruelle Syndrom und auch dieser Ausgleich, dieser Gegenspieler zum Östrogen wird unterstützt. Wir sind stressresistenter, sind stabiler unter Progesteron, haben eine höhere Resilienz. Es ist wirklich zentral an die GABA-Rezeptoren gehen und entspannt wirken. Es hat wirklich ganz tolle unterstützende Funktionen. Und das ist ganz wichtig. Ich habe immer wieder Patienten, die kommen zum Beispiel und sagen zu mir, ja, also ich will aber auf gar keinen Fall Hormone. Oder die sagen, ich habe schon die Pille nicht vertragen. Ne? Und dann muss ich immer wieder, und das mache ich auch gerne, und ist gar kein Thema, aber ich glaube, das soll wirklich in aller unser Bewusstsein kommen, dass die Pille ist wirklich eine komplett andere Konstellation, als wenn wir körpereigen, molekular, bioidentische Hormone ersetzen. Und die sind wirklich hundertprozentig identisch von der Struktur und darum geht es und von dem Körper nicht unterscheidbar, ob wir sie von außen zuführen oder selber wieder verstärkt bilden. Und jetzt zu der Frage von, was war jetzt genau die Frage?
Machen wir gleich nochmal. Deswegen heißt du ja in unserem Bekanntenkreis, und das weißt du gar nicht, Progesteron Petra. Ja, okay. Progesteron dein, weil Petra ist dein Vorname, Progesteron genau, ist deine Welt. Genau, und eben war noch die von der Monika.
Und das ist Frage. Wirklich so, Progesteron ist einfach ein Traumhormon.
Ja, das stimmt,
ne?
Auch für Männer sogar. Genau. Die Monika hat eben gefragt, was soll man machen, wenn der Zyklus nur 24 Tage ist?
Mhm, das spricht und ja auch typischerweise für eine Progesteronschwäche, genau, weil der bricht dann früher ab. Und auch da kann man eigentlich 20., vielleicht kann man da auch auf den 18. Tag gehen, aber ich würde jetzt nicht zu weit zurückgehen, weil es ist jetzt ja nicht so, dass nur weil der Zyklus nur 24 Tage ist, jetzt nicht am 20. man auch eine gute Aussage machen kann. Ja. Also man kann ja auch auf den 18., 19., das muss man jetzt nicht diktatorisch sehen, aber viel früher würde ich nicht gehen.
Da haben wir es. So, Monika, weißt du Bescheid. Dann haben wir die Frage Abnehmen und Hormone. Lass uns ein paar Abnehmblockaden durchgehen, und zwar die ersten Abnehmblockaden. So, ich würde sagen, das größte Problem für jede hormonelle Störung ist das Insulin. Das heißt, wenn der Blutzucker durcheinander ist. Und das ist also das, was man als erstes machen muss. Und jetzt sag mal, wie würdest du jetzt, du bist ja auch Diabetologin. Ja, du bist ja nicht nur Endokrinologin, Diabetologin. Und warte mal, ich habe vorne dein Schild gemacht. Ich habe vorne das Schild abfotografiert. Das muss ich nachher noch hochladen. Ich glaube, da stand was von Adipositas und so.
Also, ja, ich bin...
Adipositas, genau. Du kannst Adipositas machen.
Genau, um Gottes Willen, ja. Ich glaube, hoffentlich das Kontraprodukt dazu. Ja. Ja, also ich bin tatsächlich Internistin, also habe mich spezialisiert auf Innere Medizin und habe mich dann diese Spezialisierung nach meiner Facharztausbildung für Innere Medizin habe ich mich dann halt im Bereich der Hormonstörung, also Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechsel und auch Ernährungsmedizin, und das ist eine ganz tolle Kombination, um eben breit eigentlich auch das Gesamtbild zu verstehen. Und es hat für mich ehrlich gesagt auch viele, viele Jahre gebraucht, bis ich die Zusammenhänge verstanden habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das einmal so nachvollziehen kann, um diese unfassbar vielen Empfehlungen, die ja tagtäglich auch wieder neu rauskommen und neu definiert werden, zu verstehen. Und ich sage immer, Ernährung ist wie so ein Dschungel, wo man sich den Weg durchfinden muss, um irgendwie da richtig zu wissen, was soll ich denn nun eigentlich tun?
Hast du die neuen DGE-Empfehlungen gelesen?
Ja, die sind wunderbar.
Die sind genau. Wunderbar.
DGE, wir lieben sie.
Die sind pro Diabetes.
Ja, es ist unfassbar. Also ich habe auch gerade letztens wieder vor ein paar Tagen eine Ernährungswissenschaftlerin getroffen, die unterrichtet und also bildet aus. Ne? Oder genau. Und sie sagt, die muss wirklich nach DGE unterrichten. Ja, und die war auch völlig verzweifelt. Die wusste jetzt schon nicht, ob sie mehr Progesteron nehmen sollte oder noch mehr 5-HTP-Tryptophan oder sonst irgendwas, weil sie gesagt hat, das geht echt gar nicht.
Ja,
nein.
Genau.
Aber es ist, ich glaube, das ist für uns auch immer noch nach wie vor unverständlich, wie man diese Empfehlung rausgibt. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass fangen wir andersrum an. Wir empfehlen inzwischen nur 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag zu nehmen, von mir ist auch gerne 3, aber möglichst nichts zwischendurch. Oder zumindest keine Mahlzeiten zwischendurch zu nehmen, die stark die Kohlenhydrate, beziehungsweise stark kohlenhydrathaltig sind, die den Blutzucker stark erhöhen. Und wir empfehlen da tatsächlich eine Reduktion, eine massive Reduktion von allen Formen von Zuckern. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch Andreas, das teilweise noch ein Tuck anders, ihr habt wahrscheinlich eigentlich auch nicht, wir haben das eben wild diskutiert. Also, das ist nicht nur der weiße Zucker, das ist genauso der braune, der Honig, der Algarvendicksaft, die Trockenfrüchte und auch das Obst. Fruchtzucker ist ganz klar in den letzten Jahren gezeigt worden, dass Fruchtzucker genauso den Blutzucker stark anhebt wie viele, viele andere Zucker. Und das kein wesentlicher Unterschied, durch Fruchtzucker teilweise sogar verstärkt Leberbelastung, Leberverfettung, Leberwertanstiege gemessen werden. Und Fruchtzucker ist nicht, wie man vermeintlich früher mal dachte, so viel besser. Man süßt ja nur mit der Feige oder der Dattel. Ja, das ist klar gezeigt worden. Und zwar ist es nicht nur, weil man das in großen Untersuchungen gezeigt hat, sondern wenn wir den Glykosespiegel messen, das können wir auch teilweise sehr gut durch diesen Sensor zum Beispiel, empfehle ich auch immer gern mal 14 Tage diesen Glukosesensor, kann man sich inzwischen von der Firma Freestyle Libre auch kostenlos einen Sensor zustecken, den klebt man sich auf die Haut, wird bei 14 Tage liegen und man kann wunderbar tagsüber seinen Blutzuckerspiegel, allein die Uhrzeit, die Bewegung, die Zusammenstellung der Nahrung, wenn ich nur vorher schon sozusagen ein bisschen Gemüse esse und erst danach meine Kohlenhydrate, verändert das schon das Blutzuckerverhalten. Und nämlich entscheidend ist, wie stark steigt mein Blutzucker an zu meiner jeweiligen Mahlzeit, und wenn der stärker ansteigt, schütte ich verstärkt Insulin aus. Und das ist der entscheidende Faktor. Und viele Menschen entwickeln leider auch noch eine Störung des Insulins. Wir nennen das ja auch Insulinresistenz. Das heißt, sie schütten überproportional viel Insulin auf einen Blutzuckeranstieg, also auf eine Mahlzeit hin aus. Und dieses Insulin ist zu wichtig zu verstehen, dass Insulin uns mästet. Insulin baut Fettgewebe auf. Mit erhöhten Insulinspiegeln stören wir nicht nur unseren Zyklus und greifen überall oder häufig in verschiedene Bereiche hormonell negativ ein, sondern Insulin ist wie Dünger für die Fettgewebszellen. Wenn ich erhöhte Insulinspiegel habe, kann ich nicht Gewicht abnehmen. Insulin messet uns. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass ich wirklich versuchen muss, jegliche Form von Kohlenhydraten und insbesondere jegliche Form von Zucker stark zu reduzieren, auch der Apfel zwischendurch. Die Banane verdoppelt den Blutzucker innerhalb von einer halben Stunde aufs Doppelte. Und das ist vielen nicht klar. Ja, abends, nachmittags noch seinen Obstteller zu schälen oder im Büro sein Obst zu essen, ist nicht sinnvoll, weil ich einen verstärkten Blutzucker und teilweise auch einen überproportional starken Abfall dann habe. Dann habe ich wieder Heißhunger und Appetit. Deswegen, es ist wirklich sinnvoll, auch diese Diskussion früher Fettreduktion oder Kohlenhydratreduktion oder Zuckerreduktion, ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man breit reinschaut und das versteht, dann weiß man, dass Insulin einfach reduziert werden muss. Und ich sehe das bei so vielen Patienten, wir messen ja den HOMA-Index, dieses Verhältnis Glukose zu Insulin, die haben häufig einen völlig normalen Blutzucker-Langzeitwert, haben aber eine schon verstärkte Insulinausscheidung und sagen, ich kann einfach nicht Gewicht abnehmen. Und wenn man die gut begleitet und die aus dieser Insulinüberschuss rausbringt, und da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, dann können die abnehmen, können Gewicht abnehmen.
Wow, also die Petra, da kommst du kaum dazwischen. Ne? Wenn die erstmal am Schnacken ist, ist sie am Schnacken. Wir waren uns vorhin auch nicht ganz einig mit den Kohlenhydraten und so weiter. Es geht natürlich auch um die Gesamtkalorienmenge. Und wo ich gesagt habe, mit Reis und Orangensaft, das war ein junger Mann, der halt nur 65 Kilo wiegt und der musste was draufkriegen. Ne? Da brauchst du nicht anfangen mit irgendwelchen brutalen Reduktionen. Aber wir haben natürlich ganz, ganz viele, die denken, Obst ist gesund und dann schneiden die sich das nochmal eben auf und essen sowieso zu viel und genau. Dann noch den Zucker dazu. Mhm. Das ist gefährlich. Und Agaven, Dicksack war eine Zeit lang aber das Größte oder Beste wegen Fruchtzucker und so. Mhm. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile auch schon gezeigt, dass es nicht so ist. Aber was das Schöne ist, wenn man mal einen ganzen Vortrag hört von Petra, ist eine Ärztin, die auch über Ernährung spricht. Richtig so. Ne? Die meisten reden ja nur wenn ich jetzt über Zucker rede, über Metformin oder so, ne? Was ja auch vielleicht auch wichtig ist. Aber die meisten reden nur über Metformin oder Insulinspritzen und wie auch immer gar nicht so viel über die Ernährung. Also von daher haben wir schon eine gute Kombination. Also als erstes auf jeden Fall HOMA-Index messen, auch wenn viele Ärzte das gar nicht wissen, wie wir schon mitgekriegt haben. Auch auf Ernährungsmediziner-Vortrag letztes Jahr war tatsächlich auch jemand, der wusste das nicht. Was aber nicht schlimm ist, er hat freundlich gefragt, das wurde ihm freundlich erklärt. Der hat nicht gesagt, das ist Blödsinn, das ist blöd, wenn jemand sagt, das ist blöd, kenne ich nicht. Also der hat dann schon gefragt, hat es dann erklärt bekommen und ist gut, weil im HOMA-Index erkennt man schon so viel, viel früher, ob man Diabetes bekommt oder nicht oder ob da irgendwas
ja, nicht in Ordnung ist. Ja, ob da eine Störung ist. Ne? Genau. Und das ist auch nochmal vielleicht gut zu sagen, viele haben das ja immer nur konsequenzstreng nüchtern gemessen. Wir messen das gar nicht unbedingt nur zwingend nüchtern. Wir vermerken das natürlich dazu, weil es manchmal sehr interessant ist, was auf eine Nahrzeit, wie hoch da der Insulinspiegel. Und wenn der überproportional stark ansteigt, dann sieht man eben, da ist schon eine Störung im Insulin.
Ja.
In der Insulinsituation, also erkennt man manchmal im nüchternen Zustand nicht.
Ja.
Das ist dann so wie so ein simulierter Glukosebelastungstest. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Patientin habe, die ein typisches Frühstück isst und gerne ja auch, ein Müsli, ne, und vielleicht da eben dann noch viel Obst drauf, weil es ja so gesund ist, dann haben die teilweise massiv erhöhte Insulinspiegel nach der 2 Stunden nach diesem Frühstück. Ja. Und das ist eigentlich spannend, das zu erkennen.
Genau. Also das heißt, als erstes Abnehmblockade, guckt euch mal den Blutzucker an. Das ist eigentlich so der Start von jedem Durcheinander.
Genau, gerne mal ein Glukosemesser tragen, ja, ne? Und wirklich gucken, wenn man möchte, mal 14 Tage, ist es wirklich spannend zu sehen, wie allein auch schon eine leichte Bewegung danach den Blutzucker optimiert. Ne? Und das ist einfach schön, man lernt nochmal, welche Nahrungsmittel in welcher Kombination wirken wie.
Ja, ich zum Beispiel, wenn ich Skier esse, zusammen mit BCAA, geht mein Blutzucker ab wie Sau, was eigentlich komisch ist, weil es ja kaum Kohlenhydrate hat. Aber das Leucin in den BCAAs treibt auch nochmal das Insulin richtig hoch.
Da gab es übrigens interessante Arbeiten, dass bestimmte Aminosäuren tatsächlich
Genau. Das ist ja auch im Sport, das ist ja auch gewollt nach dem Training, diese mTOR-Ausschüttung und so. Mhm. Aber okay, wir wollen ja erstmal gucken, wo bekommt man so ein Glukosemesser her? Ja, ganz einfach von
Freestyle Libre. Ich kann mal ganz kurz, ich hole mal kurz
den
Katalog. Warte, ich hole mal kurz
den. Mir gibt doch das Ding da eben. Also ja. Abbott heißt die. Jetzt ist sie weg, jetzt kann ich reden, das ist gut.
Ja. Das ist das Ding, oder da einmal. Ich kann ja auch hier so ein, das ist jetzt allerdings Freestyle Libre 2.
Ihr guckt auf Abbott.
Genau, und
da könnt ihr den bestellen.
Sonst auch nochmal gucken. Also. Genau, Freestyle Libre. Ihr gebt einfach Firma Abbott ein, Freestyle Libre, also Glukosemesser. Und dann ist das dieser Glucose Libre 3 momentan. Und die schicken einem teilweise, kann man diesen Code hier schon direkt dann, ich weiß gar nicht, ob man es auch direkt online einscannen kann. Auf jeden Fall würde man theoretisch dann schon kostenlos einen zugeschickt bekommen.
Ja, man muss dann sagen, wofür man das machen
will. Genau, so, man muss dann irgendwie so ein paar Fragen beantworten. Ne? Hier ist der, hier so ein bisschen abgebildet, ist allerdings der Freestyle Libre 2 noch. Inzwischen gibt es den 3er. So ein kleines Ding, klebt man sich einmal auf den Arm, bleibt bei jeglicher Form 24 Stunden liegen, kann man alles mitmachen.
Ja.
Und ist wirklich, hat eine kostenlose App, lädt man sich einfach runter aus seinem Handy.
Hält man morgens einmal dran und das Interessante ist, wie ist die Nacht? Ne? Das finde ich mal interessant. Bist du nachts unterzuckert oder nicht?
Genau.
Und wenn du nachts unterzuckert bist, ist der nächste Tag scheiße.
Genau.
Dann hast du am nächsten Tag nur Kopfschmerzen und Hunger.
Und dann ist auch nochmal schön zu sehen, dieser morgendliche Nüchternwert teilweise ist ja schon relativ, teilweise bei manchen schon relativ hoch, weil die halt in den frühen Morgenstunden verstärkt Cortisol und Stresshormone ausschütten. Und wenn die vielleicht schon auch gestresst in den Tag gehen und dann haben die interessanterweise schon häufig gar nicht so ganz optimale Blutzuckerspiegel morgens, weil wir da eben insulinresistente oder weil, sagen wir mal, diese Gegenspielerhormone, sagen wir immer, zum Insulin, dann eben den Blutzucker erhöhen, wie Cortisol. Und wenn wir dann noch ein dickes Frühstück obendrauf essen, das, was wir ja Jahre und Jahrzehnte empfohlen haben, ist eben in keinster Weise sinnvoll. Deswegen machen wir auch gerne dieses Intervallfasten, dass man zum Beispiel vielleicht erst ein Frühstück um 10, 11 nimmt. Ne? Gerne ja auch im nüchternen Training. Sind ja alles so Diskussionen. Zumindest, glaube ich, braucht man nicht unbedingt morgens Weintrauben.
Nur bei mir im Plan. Ja, genau. Aber allerdings, wir können auch, kann auch nach hinten losgehen. Ne? Wenn du die ganze Nacht Cortisol hast, ganze Nacht Stress hast und dann nichts isst und musst sofort zur Arbeit, musst die Kinder fertig machen, hast noch mehr Stress, dann geht das natürlich auch auf den Blutzuckerspiegel und auf die Nebenniere und es wird irgendwann dir auch nicht zuträglich.
Gut, aber dann sollte man vielleicht was nehmen, was eben wirklich nicht ganz so stark langsam, genau, wir sagen Eiweißshake oder was einfach länger den Blutzucker erhöht, halt nicht diese schnelle. Und wir sind natürlich ganz besonders Smoothie-Säfte, muss man halt sagen, ne, das ist halt echt brutal. Ja, das geht natürlich noch schneller, das geht zack nach oben und teilweise, und das ist eben auch nicht nur der entscheidende Punkt, dass sie so extrem ansteigen und wir dann verstärkt Insulin ausschütten, sondern auch teilweise überstark wieder abfallen. Und dann ist man in diesem schnellen Blutzucker hoch und runter. Und das ist eine Katastrophe. Und deswegen immer wieder gucken, wir sagen auch, wenn Obst zum Beispiel als hinterher hinter einer Mahlzeit oder im Rahmen einer Mahlzeit verpacken, ne? Zum Beispiel mit Haferflocken, Skia, wenn man dann ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen, wir sind da relativ streng, wir sagen wirklich nur, sag mal, 5 Beeren sind okay, aber wirklich zurückhaltend sein, weil grundsätzlich das eigentlich so eine Neigung ist, ja, ist doch so gesund und so viel Vitamin C, wir sagen immer, eine Viertel Paprika oder ein Spritzer Zitrone reicht aus.
Genau, wir sehen gerade, der Marcel, der nimmt den gerade, das ist auch ein Personal Trainer, den kenne ich von früher noch, der hat immer ein Sixpack. Ja, und der nimmt auch exogene Ketone dazu und der wird sicherlich davon auch ganz, ganz viel noch tolle Erkenntnisse zeigen, die er hoffentlich veröffentlicht auf Instagram, was hat exogene Ketone und der Freestyle-Leber gezeigt, wie läuft es mit dem Blutzuckerspiegel, wann ist er durcheinander und wann nicht. Okay, dann haben wir... ganz wichtig, den Blutzucker, das machen wir als erstes. Dann haben wir noch ein großes Problem, ist Entzündung. Wo kommen die her? Das, bevor die hormonellen Entgleisungen kommen, kommen ja meist erstmal Entzündungen.
Ja, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Ursachen für diese chronische Inflammation. Es gilt ja so als das Hauptproblem, ne? Das ist, ja, da gibt es ja, also gibt es ja unterschiedliche Ursachen. Wir sagen ja auch zum Beispiel, Insulin macht wiederum endotheliale Schäden, also Gefäßschäden an der Gefäßinnenschicht. Letztendlich hohe Stresslevel, hohe Cortisol-Level führen zu chronischer Entzündung. Wenig Omega-3. Genau, und natürlich Mikronährstoffmangel, sind wir uns auch drüber einig. Ein schlechter Darm, ne, eine Darm, also kein gutes Mikrobiom. Das hängt ja letztendlich immer zusammen. Deswegen sagen wir immer, individuelle Konzepte, am besten die Werte messen. Und dann ein gezieltes mit einem erfahrenen, ganzheitlich
ausgebildeten Therapeuten.
Genau, dann vernünftig zu gleichen. Genau, zum Beispiel Vitamin D-Mangel ist ein extrem großes Thema, ne, dass wir immer noch nicht ausreichend Vitamin D versorgt sind. Wir können ja unmöglich in Norddeutschland die Vitamin D-Spiegel decken, eigentlich in ganz Deutschland nicht. Und 1000 Einheiten reicht wirklich nicht mehr aus. Ne, wir empfehlen ja wirklich inzwischen mindestens eigentlich 4000 Einheiten am Tag, ne? Mindestens 2, aber eigentlich besser 4000, insbesondere in der jetzigen Jahreszeit ausreichend. Was hatten wir gerade gesagt? Omega-3 ist praktisch auch immer ein Mangel. Wir messen auch häufig Omega-3-Spiegel und es ist ja nahezu immer ein Mangel. Hochwertiges Omega-3 gereinigt von entsprechenden Firmen zu empfehlen. Dann gucken wir natürlich auch nach dem B-Vitamin. B12 ist ja der zweithäufigste Mangel nach Vitamin D, häufiger, Eisen. Deutlich häufiger als Vitamin, genau, als die anderen B-Vitamine. Aber natürlich auch B6 ist wichtig. Eisen, gerade bei Frauen, ist wichtig, dass man nicht das Eisen nur misst, sondern wirklich Ferritin. Ferritin als Speicher ist zwar auch durch manche Faktoren ein bisschen beeinflussbar, aber ist deutlich aussagekräftiger, als nur das Eisen zu messen. Eisen im normalen Blut, im Serum, wie wir das nennen, ist ganz schwer aussagekräftig. Genau, Eisen, dann Vitamin D, Omega-3, B12, B-Vitamine, Zink, Selen ist natürlich ganz wichtig, ne? Auch für unsere Schilddrüse, für unsere Darmbeschaffenheit.
Lesen wir gerade eine schöne Frage. Spielt Hashimoto da auch eine Rolle bei Entzündung? Also Hashimoto ist eine einzige Entzündung sozusagen.
Genau, also so vermuten wir ja, wir wissen ja bis heute nicht genau, warum der Körper anfängt, Antikörper zu bilden und letztendlich zu einer Entzündung der Schilddrüse zu führen. Wir wissen aber, dass diese Antikörper auch im Laufe der Zeit sich ja normalisieren können, beziehungsweise auch immer wieder Schübe gibt, wo die stärker ansteigen. Und das spricht für einen chronisch entzündlichen Prozess. Und da rauszukriegen, wo der letztendlich herkommt, das ist immer nicht ganz einfach. Ne? Da gibt es eben multiple Faktoren oder das ist ein, ja, multiple Faktoren, die das letztendlich auslösen. Wir haben eben gerade diskutiert um einen Mann, der erschöpft ist. Ne?
Ja, ja.
Das, was wir eben auch ein bisschen angeschnitten haben. Wo kann der jetzt sein Problem her haben? Und das ist so spannend. Ich sage immer fast wie Kriminalistik ist das,
ja,
immer herauszufinden, wo ist da das Problem. Und dann muss man sich eben verschiedene Bereiche angucken und letztendlich wie Indizien sammeln und eben in verschiedenen Bereichen angreifen und unterstützen. Und das funktioniert eigentlich toll heutzutage. Ne? Wir haben viele Möglichkeiten.
Wir können viele Sachen machen. Hashimoto vielleicht nur, wenn wir nicht genau wissen, wo es herkommt, aber wir wissen, was wir tun können. Wir wissen, dass Hashimoto, genau, und die Hashis, die brauchen ganz viele essentielle Aminosäuren und meistens sind es auch noch Veganer, dann wird das schwer. Und deswegen hochwertiges Eiweiß, auch Hashis, die haben zu wenig Magensäure. Da gibt es das Beta-In-HCL, was ganz wichtig ist, um überhaupt das Eiweiß aufzuspalten. Eisenmangel haben wir da auch häufig. Und das sind schon Sachen, die man auf jeden Fall... Und wir haben das Casein A1, was dann auch nicht so gut ist für die Hashis. Die können das nicht so gut vertragen. Die müssten dann eher so Ziegenmilch oder Ziegenkäse essen. Das sind so Sachen, wenn man das schon ändern würde beim Hashi. Ich sag auch mal jetzt Hashi einfach so.
Und natürlich ausreichend Vitamin D, ja, ausreichend Selen. D, ne?
Da, bei Autoimmunerkrankungen
ist man ja zurückhaltend. Muss ich, also ja, zumindest ja, nicht über die Tagesdosis, also nicht über die normale Grundversorgung hinaus. Nicht nochmal extra,
ja,
zusätzlich nehmen.
So zwei,
aber wird, ne, diskutiert. So, ne?
Wird diskutiert.
Ich glaube zumindest nicht explizit in größeren Mengen zuführen. Vielleicht kann man es so sagen. Ich glaube, ja, wir haben uns eigentlich geeinigt, auf die normalen Dosieren, ja, ist es kein Problem.
Ja, so Algen, so Kelp oder so. Ne? Aber wir wollen da jetzt keine Dosierung geben, so an Leute, die wir gar nicht kennen. Aber wichtig ist natürlich, das zu machen, darauf zu achten, was man alles hat. Und bei der Autoimmunerkrankung, egal welche das ist, oder im Darm gibt es ja auch Autoimmunerkrankungen, dass das Vitamin D auch über 80 Minimum liegt.
Wirklich
sehr hoch liegt.
Genau. Da gibt es wirklich tolle Daten zu, ne, ja, zum Vitamin D, auch Neurodermitis, MS und also ganz breit. Das ist wirklich ein massiven Zellschutz, Immunschutz, eben anti-immunologisch extrem positiv wirkt und ja, dass wir fast alle unterdosiert sind.
Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt leider nur noch 65 im Moment, ich muss wieder ein bisschen mehr nehmen, aber ich sage immer so 1000 Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht. Das ist so meine Dosierung. Hängen Histaminintoleranz und Hormonbalance bis Balance an oder ändern sich die Symptome einfach nur?
Ja, also was ich tatsächlich häufig beobachte, Frage Histaminintoleranz und Hormonimbalance, hängt das zusammen? Ich beobachte häufig bei Frauen, oder wir beobachten häufig, dass wenn Frauen in die hormonelle Dysbalance kommen, in die weibliche Hormonstörungssituation, also zum Beispiel Progesteron abfällt, später ja dann das Östrogen, dass interessanterweise auch die Darmflora oder die Dysbiose, also die Darm, das Darmmikrobiom sich verändert. Und zwar, also berichten auch ganz viele Frauen darüber, dass sie sagen, ich verstehe das gar nicht, konnte früher immer alles essen oder fast alles vertragen, es ging alles wunderbar und plötzlich kann ich das und das und das und ich habe eigentlich gar nichts, nichts geändert. Und ja, ich sehe eindeutig einen Zusammenhang unter dem Abfall der Veränderung der weiblichen Hormone beispielsweise und der Zusammensetzung der positiven Darmflora, die ja wiederum verantwortlich ist, wenn wir dann vermehrt histaminbildende Bakterien haben im Darm, beziehungsweise auch das Enzym DAO ist aus meiner Sicht auch mitverantwortlich, ja, für den Abbau für Histamin ist es wichtig, aber auch verantwortlich oder auch beeinflussbar durch eine gute Darmflora kriegen wir häufig auch eine wieder bessere Enzymaktivität. Es gibt ja nochmal diese genetische, aber grundsätzlich kann man sagen, genetischen Veränderungen, aber grundsätzlich kann ich sagen, die DAO verbessert sich häufig, sehen wir auch häufig in den Messungen und die Darmflora im Blick zu haben durch eine gute Hormoneinstellung und natürlich ein gutes Mikrobiotstoff- und Ernährungssituation, ja, das ist das A und O und verbessert und es ist tatsächlich ein Zusammenhang.
Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, jetzt, wenn die Hormone sich verändern und auch bei Histaminintoleranz das Cortisol sich senkt, hat man keinen Gegenspieler mehr, der gegen die Entzündung ist. Und dadurch sind die Histaminwirkung brutaler als vorher.
Mhm.
Und deswegen muss man auch aufs Cortisol achten, dass das nicht zu wenig wird durch zu viel Stress. Genau. Also das verschiebt sich ja alles. Unser Hormonsystem sind ja drei Achsen oder mehrere Achsen, aber drei sind die Hauptachsen. Die eine Schilddrüsenachse, die Nebennierenachse und die Eierstockachse bei der Frau jetzt. Und die verschieben sich ja dauernd. Und wenn eine Achse hochgeht, geht die andere runter. Und du hast vorhin dann noch von Hypophysen gesagt. Ich hatte mal eine Patientin, das wollte ich vorhin schon sagen, das war eine Architektin, eine ganz schlaue Frau. Und die hat sich 6 Wochen Urlaub genommen, die wog über 120 Kilo und die wollte unbedingt abnehmen. Hat sich 6 Wochen Urlaub genommen, hat sich so ein Sportcamp gebucht und hat bei mir die Ernährung gebucht und alles. Und die hat in diesen 6 Wochen nicht 1 Kilo abgenommen, hat jeden Tag Sport gemacht, jeden Tag Diät gemacht. Und nachher kam raus, dass sie ein Hypophysenadenom hatte. Mhm. Und keine der Hormone funktionierte. Mhm. Und seitdem die jetzt alles nimmt, also Wachstumshormone muss sie spritzen, Schilddrüsenhormone, Östrogen, Progesteron und seitdem nimmt
die ab. Hat sich das massiv verbessert.
Das hat aber keiner rausgefunden. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, die spinnt mich an. Mhm. Ich sage nur, 6 Wochen lang jeden Tag, wenn du Urlaub nimmst, machst du jeden Tag 6 Wochen Sport und isst fast nichts, also das, was ich hier aufschreibe, und da geht nichts runter. Das passt nicht.
Ja, und dann denkt man dann mal, das tut einem immer so leid, ne? Dass die irgendwie da denken, die, dass sie nicht das ausreichend umgesetzt haben, ne? Und verurteilt die immer gerne. Und das ist eben das, was ich auch versuchte anfangs zu sagen, wirklich dran denken, am besten die Hormone messen. Und es gibt wirklich erstaunliche Veränderungen durch diese Hormonimbulanz, die wirklich in den gesamten Stoffwechsel, ins gesamte System massiv eingreifen und wirklich mannigfaltig beeinflussen können. Und wir sie ja so toll behandeln können. Das ist ja anders als bei vielen anderen Störungen. Wir können die Hormone heute körpereigen, bioidentisch praktisch alle gut ersetzen und können damit wirklich ganz, ganz viel bewirken.
Genau, dann lassen Sie uns noch mal kurz zu den Hormonen kommen. Wir haben die Frau vor den Wechseljahren und die Frau nach den Wechseljahren. Jetzt haben wir schon ganz viel nach den Wechseljahren gesprochen und mit bioidentischen Hormonen. Also da bin ich und ich glaube auch ganz viele Leute Befürworter zu sagen, ja, wenn du einen Arzt hast, der dich damit auskennt, renn dahin, lass dir Utrogest geben. Utrogest ist auch bioidentisch, ne? Genau. Lass dir Gynokoin heißt das, glaube ich, ne?
Parmenita, Utrogest oder Progestan ist das reine mikronisierte Progesteron und Gynokadin-Gel ist ein Gel für Östradiol, also zum Ersatz von Östradiol.
Ja, genau.
Im klassischen Östradiol.
Und das sollte man auf jeden Fall, also da das können wir natürlich nicht verschreiben, aber würde ich sagen, du bist Doktor, du würdest sagen, da gibt es nichts dagegen zu sagen.
Also ich glaube, nein, es ist grundsätzlich sehr sinnvoll, das zu ersetzen. Aber man muss natürlich einmal wissen, ist der wirklich niedrig oder ist nur das Progesteron niedrig, ist wirklich schon das Östrogen niedrig, das ist sehr unterschiedlich. Manche Frauen bilden ja noch bis Anfang, Mitte 50 noch relativ gute Östrogenspiegel, haben aber schon massiven Progesteronmangel, der ja viele Jahre vorher einsetzt, bevor wir in die klassischen Wechsel kommen. Das heißt, man muss schon eigentlich messen und sollte auch jemanden erfahrenen haben. Und dann ist es auch wichtig, wie trage ich das auf? Wir empfehlen auf die Unterarminnenseite breitflächig. Wie oft nimmt man es? Wir empfehlen tatsächlich eher im Gegensatz zu anderen Empfehlungen, zweimal täglich lieber weniger auftragen, aber dafür morgens und abends erreicht einen besseren 24-Stunden-Spiegel. Aber grundsätzlich ist die Substitution von Hormonen, man muss natürlich immer das im Gesamtbild sehen und welche Erkrankungen stehen vielleicht sonst noch dahinter, das kann man natürlich nicht verpauschalisieren, aber grundsätzlich ist für viele das eine massive Unterstützung, weil wir uns ja klar sein müssen, auch wenn ich dieses Wort Wechseljahre nochmal kurz kommentieren darf, es ist ja ein sehr verwirrender Begriff. Wir produzieren ja alle Frauen, für alle Frauen ist es ein unabdingbares Schicksal, sage ich immer gerne, ab einem bestimmten Zeitpunkt keine weiblichen Hormone mehr. Der Eierstock erhöht in seiner Funktion auf, die Funktion erlischt ab einem bestimmten Zeitpunkt und die Hormone werden nie wieder produziert und unterschiedlich stark haben Frauen Beschwerden und unterschiedlich lange halten die an. Irgendwann hören viele Frauen, haben eben nicht mehr so stark diese Beschwerden. Das heißt aber nicht, dass die wichtige Funktion, zwar nicht lebensnotwendig, aber wichtige Funktion der weiblichen Hormone sozusagen, wie soll ich sagen, nicht mehr vorhanden ist. Zum Beispiel für Gedächtnisleistung, für Konzentration, für Stimmung, für Energie, für Zellerneuerung insgesamt, für den Knochengelenkschutz, für die Haut-Haare-Nägelstruktur sind die weiblichen Hormone wichtig und haben wichtige Schutzfunktion, wie sie auch gezeigt hat, andersrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Osteoporose. Neuerdings gibt es sogar Daten zu Demenz und Alzheimer. Und deswegen ist es grundsätzlich eher sinnvoll, die Hormone zu ersetzen und nicht mehr diese Sorge zu haben wie früher. Aber man muss natürlich individuell im Einzelfall diese Frau betreuen, das Gesamtsystem wissen, was hat die sonst noch für Erkrankungen oder Probleme und passt das in das Gesamtbild.
Ja, ich wollte nur jetzt darauf hinaus, dass es nicht ein No-Go ist, weil viele Leute sagen, nein, das darfst du nicht, du darfst keine Hormone nehmen. Wir haben es hier gerade in den Kommentaren auch, wo findet man denn so einen Arzt, der das kann? Du hast es selber gesagt, viele Gynäkologen trauen sich da gar nicht ran, die machen das gar nicht. Da muss man halt ein bisschen suchen, da muss man gucken, in welcher Stadt ist man, wo wohnt man. Also hier in Hamburg ist total einfach. Da gibt es die ausgebuchte Progesteron-Petra, die auch niemand mehr aufnehmen kann. Aber,
nein, das weiß ich, wir nehmen immer noch bei der Patienten auf, aber es ist tatsächlich
sehr ausgebucht hier. Deswegen müssen wir auch abends um 9 erst dieses Video machen.
Genau. wir wollen wirklich, und das ist mir wirklich eine Message oder eine Vision, eine Message ist nicht der richtige Ausdruck, eine Mission, zum Beispiel, das ist wahrscheinlich am Freitagabend um 9, dass irgendwie wirklich mehr Gynäkologen, mehr Ärzte, mehr Gynäkologinnen sozusagen wirklich geschult werden, dass sie auch mit, dass wir die mit ins Boot hören können. Und das ist, wir reden ja manchmal, also ich muss auch sagen, ich habe wirklich auch eine ganze Reihe von Ärzten, die mich wirklich ansprechen und die wirklich auch das gerne auch mit aufnehmen wollen. Ich glaube schon, dass da auch viel Bereitschaft und mehr steht, deutlich mehr, als es früher war. Ja. Und ich finde, daran sollten wir arbeiten. Und in Hamburg gibt es tatsächlich die Möglichkeiten, sich betreuen zu lassen und jeder Stadt so ein bisschen gucken. Ja, und wir versuchen, die Netzwerke weiter aufzubauen und über verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, wird das auch besser werden.
Ja, wird auf jeden Fall. Genau, wir wollen nur sagen, es ist kein No-Go, wenn euch jemand sagt, das darfst du nicht, dann kommt das immer noch aus diesen alten Geschichten, wo man aus Pferdeurin irgendwas gemacht hat, irgendwelche hochdosierten synthetischen Sachen und dann gab es auch wirklich Krebs und so. Aber das ist Geschichte, das hat man seine Versuche da gemacht damals und hat gemerkt, das funktioniert nicht. So. Also bedeutet, wenn ihr in Wechseljahren habt und ihr könnt euch da so mit Rotklee, hast du schon mal sowas auch gemacht? Mhm. Rotklee oder Traubensilberkerze, mit solchen Sachen reicht es nicht. Dann muss man gucken, wie ist die Ernährung, wie sind die Nährstoffe.
Also Zimitifuga zum Beispiel, ne? Oder Rotklee und Agnus Castus, also Mönchspfeffer. Genau, ne? Aber man muss halt sagen, leider muss man sagen, sind diese pflanzlichen Präparate, die können schon eine Unterstützung bieten, aber ob die längerfristig wirklich über einen Zeitraum von letztendlich Jahren, ist zumindest häufig leider nicht ganz der Fall. Ne? Es können sicherlich eine Unterstützung bieten, gar keine Frage, und ist ja auch sicherlich eine Möglichkeit, aber ehrlicherweise sind wir der Meinung, dass wenn man die körpereigenen Hormone niedrig dosiert, kontrolliert ersetzt, dass es eigentlich die beste Schutzfunktion hat.
Die Diana, die war bei mir auch zur Schulung, die siehst du jetzt nicht mehr in den Kommentaren. Die Dame heißt Frau Dr. Petra Eigenstedt hier in Hamburg. Jungfrauenstieg heißt es?
Jungfrauental.
Jungfrauental. Hier sind nur Jungfrauen. Okay. Also gut, sehr gut. Die ist hier, genau. Das heißt also, los, wir müssen
nochmal. Das war meine ehemalige Klosterregion hier, die heißt ja alle so die Straßen, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon viele Jahrhunderte. Oder zumindest Jahrzehnte her. Ja, genau, wir können ja einfach sonst hinterher, kannst du es ja einfach sonst mal posten oder sowas.
Rein. Genau, ich hab's ja gerade noch heute auch gefotografiert, ich scanne das nachher noch rein. Ich wollte nur dazu sagen, auch wenn ich auch der komplett Befürworter bin für Progesteron und auch Östrogen, vielleicht sogar, ich habe eine Dame mit sich gesehen, die ist in den Wechseljahren mit 55, die hat sehr, sehr hohe Testosteronwerte, ob man da was macht oder nicht, da können wir gleich noch drüber reden, aber du kannst, es gibt nie die ganz einfache Lösung. Du kannst nicht jetzt einfach sagen, hier kommt jemand rein, der ernährt sich komplett schlecht, der trinkt Alkohol, raucht, ist sehr schwer, hat Wechseljahresbeschwerden und dann sagst du, eine Salbe und eine Kapsel, das geht nicht. Du musst immer ganz zeigen. Du kannst so viel Salbe schmieren, wie du willst. Wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, wenn du nicht genug Eisen hast, wenn du dein Blutzucker nicht funktioniert, dann reichen diese beiden Salben auch nicht aus. Und deswegen ist dieses Thema ganzheitlich ganz wichtig. Und bei dir ist natürlich schön, du kannst einerseits das Internistische und andererseits auch das Endokrinologische, was viele, das tut mir einfach leid, ich lese das so, dann sagt der eine, gehst du zu einem Frauenarzt, ja, können Sie auch Schilddrüsenwerte abnehmen? Ja, und dann gehen sie zum Internisten damit. Mhm. Also die Gynäkologin sagt da gar nichts dazu, weil will sie nicht oder kann sie nicht, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall.
Aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich das, vielleicht haben wir es vorhin nicht richtig betont, ist so wichtig, dass du, wie du es nochmal sagst, und das finde ich sehr, sehr gut, dass du darauf wirklich nochmal Wert legst. Es gehört wirklich in ein ganzheitliches, komplettes Konzept. Und wir gucken wirklich den Stoffwechsel an, die Hormone und natürlich alle Hormone, von der Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse, der Schaltstelle unserer Hormone im Gehirn angefangen, über die Schilddrüse, über die Nebenniere, über die weiblichen, über die männlichen Hormone. Wir können alle unterstützen, begleiten und so weiter. Und natürlich auch die Mikro Mikronährstoffe und natürlich der Lebensstil, das Gesamtsystem, die mentale Situation, das mentale Training, wie das körperliche Training, wie der Lebensstil, der Ernährungsstil, die gehören alle zusammen. Und dann können wir ganz, ganz, ganz viel erreichen. Ja. Aber es gehört immer in ein individuell angepasstes, auf die Situation des Menschen eingehendes Konzept. Und es reicht definitiv nicht, irgendwelche Cremes oder Progesteron zu verabreichen.
Das ist ja das, was ich immer lese, ne? Auch in den Chats, wenn jemand, ich weiß, also Schilddrüsenprobleme bei der Frau ab 35, finde ich persönlich, ist eher die Schilddrüsenopfer und nicht das Problem, aber ist egal. Jedenfalls, dann gehen die zum Arzt und kriegen Thyroxin, 50 Mikrogramm oder wie auch immer und sagen, es passiert nichts, aber ganz im Ernst, glaubt ihr wirklich, dass komplette Sachen wie Haarausfall und alles Mögliche durch eine kleine 50 Mikrogramm Tablette geregelt werden? Also egal welches Buch du liest, ich habe heute von Hannah Hauser das Buch nochmal gelesen über Schilddrüse, von Jasmin Blumhagen, die hat ja das gemacht mit Hashimoto, die hat auch gesagt, ey, das Thyroxin alleine bringt gar nichts.
Und das sehen wir im Fett auch, ne?
Ja,
das siehst du,
du musst dich um Darm kümmern, ja, du musst dich um die Leber kümmern.
Ja, die Mikronährstoffe, die Mikronährstoffe, Leber, die Ernährung.
Ja, ne? Alles, ne? Und dann, natürlich geht das so bis zum 30. Lebensjahr gut, dass du auch mal komische Sachen isst und trinkst. Aber irgendwann ist dann vorbei, deswegen predigen wir das gleiche Wort. Wir finden das Wort ganzheitlich, wird hier sehr oft genannt werden. Und ist auch so. Ja, also nur von der Tablette wird nichts besser. Genau.
Es ist ein Mini-Baustein. Ja. Ne? Ein Baustein. Ich sage mal, man braucht ganz viele Bausteine, wie Puzzleteile müssen wir es zusammenstellen und dann gucken, dass wir dann erreichen wir wirklich, oder dann haben wir wirklich viele Menschen. Und das ist das, was uns auch täglich trägt, wirklich denen es dann deutlich besser geht. Aber das ist so wichtig, dass man das wirklich in der Gesamtkombination sieht. Ne? Ja, und auch unterstützt einfach.
Ja, man muss man also das alles einmal nachschauen mit so Fragebögen, mit Symptomen und guckt dann. Ja, wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange gesprochen, wir haben noch unheimlich viele drinne, finde ich. Also es kommen immer mal welche dazu, finde ich total schön. Also am Freitagabend gibt es nichts im Fernsehen. Wenn ihr noch irgendeine Frage habt, dann machen wir jetzt noch 10 Sekunden, warten wir noch. Ansonsten glaube ich...
Wir können das doch jederzeit mal wiederholen.
Wir können das doch jederzeit wiederholen.
Kannst ja auch nochmal unterschiedliche Themen vornehmen.
Ja, wir können, das war ja relativ spontan heute. Ich habe tatsächlich 40 Fragen von Frauen, die noch nicht beantwortet sind. Da sind noch viele Hormonfragen.
Nehmen wir uns mal die wichtigsten Fragen und machen das in bestimmten Abständen, oder?
Ja, genau. Das können wir machen. Wir können das auch.
Wir machen es auch vielleicht nochmal zu einer anderen Uhrzeit.
Wir können es auch. Wir können das ja, wird gespeichert. Ich lade es gleich hoch. Wir können natürlich das auch per Zoom machen, ne? Dass du am Rechner bist und ich bin am Rechner, sparen wir uns auch eine Menge Zeit, Fahrerei und so und kriegen vielleicht
aber auch manchmal besser. Ist es auch ganz schön, hier so direkt
ja, zu machen, so in der Jungs,
so eine direkten Interaktion,
also
so
lange im Jungfrauental. Im Jungfrauental, da kann nichts passieren, alles gut.
Nein, aber klar, können wir das in aller Variation.
Aber wir werden noch, aber ihr könnt mal, die noch dabei sind und die später sehen werden, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr wirklich mal euch traut zu kommentieren, wirklich so ein paar Tasten mal drückt, ja, und schreibt, würde es euch gefallen, wenn man mal so einen Frauentag macht, wo man also du erzählst was, deine Kollegin erzählt was und ich serviere Getränke und dann reden wir über Ernährung und Training und Sport und geben dann auch die Möglichkeit für die, die es wirklich wissen wollen, Blut abzunehmen und auch mal diese Sachen zu diskutieren. Was steht da überhaupt auf diesen Blättern und wofür ist das? Weil ich sehe es auch sehr oft, die kommen bei mir Frauen an und sagen, hier, das hat der Arzt, aber ich weiß gar nicht, was da steht. Der hat auch keine Zeit, mir das zu erklären. Hat er auch nicht. Muss auch wirklich sehen, guck mal, ich habe jetzt, was kriegt ein normaler Arzt bei der Kasse? 4,60 Euro oder was ist das für eine Beratung?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Aber ich finde immer, wenn man differenzierte Blutwerte abnimmt, dann, also ich versuche denen das immer wirklich zu erklären und auch zu sagen, dass man die Blutwerte, das ist mir auch wichtig, nochmal zu betonen, interpretieren und lesen können muss. Es gibt häufig Werte, die leicht aus der Norm rausfallen und man liest dann nach und guckt, oh Gott, und denkt, oh Gott, ja. Man muss das wirklich auch das wieder in den Zusammenhang einordnen können. Und man kann nicht, auch Normwerte werden ständig wieder variiert und angepasst. Und solche Blutwerte zu lesen, ist ganz, ganz wichtig. Wir versuchen das immer gemeinsam mit unseren Patienten zu machen. Und klar, es ist ein Dilemma, teilweise wegen der Zeit und der Abrechnung. Aber ich glaube, das können wir nicht lösen. Wir versuchen weiterhin optimistisch und mit viel. Und ich kann nur sagen, ich mache es wirklich gern. Ich geben die Menschen, die Patienten, die Kunden, wie auch immer wir die jetzt genau bezeichnen, die Menschen, sagen wir jetzt einfach mal, wirklich, wirklich viel zurück, dass sie einfach wirklich viel Dankbarkeit haben. Und ich denke, das ist das, was uns trägt und was uns auch weiter voranschreiten lässt, dieses Wissen einfach auch zu teilen. Ich sage manchmal, gemeinsam in ein Boot steigen und ein ganzes Stückchen zusammen zu rudern oder zusammen begleiten, ich glaube, das hilft uns allen irgendwie. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach eine neue Form der modernen, anderen Unterstützung geben. Und ich glaube, wir können nicht mehr in diesen alten Normen und dann bestimmt noch das und Kittel zack an. Und mach jetzt das und Punkt, ja. Sondern nur dann, wenn man das versteht und wenn man ein Verständnis bekommt und auch sich vielleicht auch auf Augenhöhe fühlt und auch versteht. Und ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Viele Menschen sind wirklich verzweifelt und suchen Hilfe aus unterschiedlichen Bereichen und wissen nicht mehr, was sollen sie eigentlich tun. Und da dann wirklich eben mehr Wissen zu verbreiten und dann auch zu denken, ach Mensch, ich denke da mal dran oder ich versuche jetzt nochmal mir jemanden zu suchen, der mich da in dem Bereich besser beraten kann. Ich glaube, dass das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Und ich glaube, dass da auch viel passieren wird. Ich bin da ganz positiv.
Wir probieren das aus. Wir machen einen Frauentag, wir machen einen Video-Mitgliederbereich, wo alles reingemacht wird, was ist Schilddrüse, was ist Östrogen, was ist Progesteron. Um mal ganz kurz einfach aufzuklären, nehmen dann die Blutwerte ab und sagen dann, du hast vielleicht das Problem und das Problem. Ich habe ja letztens auch, wo du sagst, man muss die Werte angucken, eine Dame gehabt, die nicht abnehmen konnte und die hatte dann der Arzt hat nie was dazu gesagt, der hat doch nicht viel genommen, nur so ein großes Blutbild, na, ist ja gar nicht groß. Ne? Ist ja, und so ein paar Werte und der Triglyceridwert war aber bei 300, obwohl sie keine Kohlenhydrate gegessen hat. Und letztendlich kam dann raus, sie hatte Diabetes. Ne? Hat aber nie, weil der Triglycerid war so hoch, weil der Zucker ging nicht weg. Ne? Und da kam mir noch keiner drauf und deswegen muss man auch so ein bisschen um die Ecke manchmal gucken und denken.
Oh, man muss es wirklich in den Zusammenhang und muss halt eben auch diese Person, also muss halt auch wissen, wo steht die, was hat die und dann kann man das eigentlich als Bild zusammenstellen und das, das ist ein gutes Beispiel. Genau. Ne? Es ist eben manchmal dann auch nicht so ganz offensichtlich.
Nee,
wirklich, und das ist, glaube ich, mir auch noch wichtig, es ist nichts, etwas man hinnehmen muss. Auch eine leichte Blutzuckerstörung, hohe Insulinspiegel, Insulinresistenz, PCO-Syndrom, all diese ganzen Beschwerden, prämenstruelles Syndrom, PMS, das sind alles wirklich behandelbare Situationen und vieles, vieles mehr. Und ich glaube, dass wir da einfach noch mehr darauf hinweisen müssen, dass man das wirklich behandeln kann, dass es nicht einfach in Stein gemeißelt ist, was man hinnehmen muss.
Aber hast du nicht jetzt demnächst bei S-Akademie wieder diesen Vortrag?
24.5.? Ja, genau. Ja, ich glaube, ist nicht 25.4. Also es ist im April auf jeden Fall. Ende April.
Im April.
S-Team, genau.
Genau, da könnt ihr mal...
Mit Heike Lemberger und Franka Magliani.
Ja. Über eine Stunde geht das dann wieder.
Genau, es ist sogar zweimal zwei Stunden. Also erstmal machen wir, fangen morgens um 10 an und dann sind 3,5 Stunden einen Bereich und danach haben wir eine kurze Pause und dann geht es nochmal etwas mehr als eine Stunde weiter. Ja, genau, da machen wir auch Theorie und Praxis ganz viel und auch ganz viel zu Bereich Ernährung, Hormone,
das ist halt das Besondere
oder metabolisches Syndrom. Ne? Und es hängt ja letztendlich, und es ist mir wirklich immer wichtig, ich habe es auch lange Zeit echt gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das wirklich miteinander zusammenhängt. Aber das ist, wenn man es, wie gesagt, dann durchblickt mehr und mehr, und das ist ja auch so ein Prozess, dann ist es einfach auch besser umsetzbar.
Ich wusste bis vor 7 Jahren auch nicht, dass es FT3 und FT4 gibt. Ich habe nur Schilddrüse, okay, aber mehr wusste ich auch nicht. Und deswegen muss man sich da so langsam reinfuchsen. Ja. Ne? Okay, wir machen jetzt hier Feierabend und wir sehen uns hier bald wieder. Jeden Freitagabend treffen wir uns dann. Oder kommst du nach Mallorca?
Zum Insulin, ne? Ja.
Kommst du?
Ich denke schon, ja.
Yes, eine ganze Woche werde ich dann mit Petra jeden Abend löchern. Und
Nein, wir werden es total ausführen. Ich finde es super und ich muss wirklich sagen, was Andreas macht und wie differenziert er sich damit auseinandersetzt und was der für ein Wissen hat. Ich war wirklich eben, deswegen hat es so viele Stunden gedauert, weil ich ihn immer löchert habe und aufgeschrieben habe, wie so eine Schülerin oder eine Studentin saß ich neben ihm und habe wirklich, also es hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ich glaube, ich kenne also wenige Menschen, ich will da jetzt gar nicht irgendwie, aber wirklich wenige Menschen, die ein so unfassbares Wissen auch über Hormone und über Pflanzenstoffe, die eingreifen in diese Systeme, in diese doch recht komplizierten Systeme und das auch so verstehen und auch in den Gesamtzusammenhang setzen, das ist wirklich schon besonders, also wirklich besonders. Und das hast du ja auch über viele, viele Jahre hart erarbeitet und das finde ich schon, also beeindruckend. Muss ich wirklich sagen. Also das sage ich, jetzt haben wir nicht vorher besprochen,
nein,
ne, oder?
Wenn ich so ein Lob kriege, das ist schon, und dann auch von der Ärztin, das ist schon...
Aber es ist wirklich
ja, besonders. Dann lass uns jetzt bitte Schluss machen.
Wir machen jetzt Schluss.
Die Tränen muss keiner sehen jetzt. Wir hören uns bis
alles
demnächst.
Alles Liebe, war ganz schön.
Tschüss.
Alles Liebe, tschüss.
Mensch.
Ist so.